da ist er wieder, der Netfonds Versicherungstalk, der Podcast für Beratungskultur. Euer Maklerradio für mehr Akquisition, für mehr Umsatz. Am Mikrofon begrüßt euch wie immer Oliver Bruns. Moin! Ja, moin und herzlich willkommen zur 171. Folge eures Lieblingspodcasts, dem Netfonds Versicherungstalk. Klasse, dass ihr alle wieder dabei seid. Es ist schon wieder eine Woche rum, man glaubt es kaum, ne? Habt ihr auch ein bisschen Brückentag gemacht oder habt ihr durchgearbeitet? Habt ihr noch mal Herbstluft geschnuppert mit den Lieben draußen irgendwo beim Spazierengehen? Oder wart ihr fleißig, habt durchberaten, wie die Maus sei? Heute ist Mittwoch und es gibt wieder die neuesten News der Woche und dazu natürlich ein knackiges Interview, wie immer hier bei uns beim Netfonds Versicherungstalk. Und das gibt es heute übrigens wieder als Video. Wer also Lust hat, dem Olli bei der Arbeit zuzugucken, einfach rüber jetten zum Netfonds-Kanal bei YouTube. Da gibt es das Ganze dann auch zu sehen. Oder ihr hört einfach weiter, wo ihr mich jetzt auch gerade jetzt hört. Es ist derselbe Inhalt und das kann man dann halten wie der berühmte Dachdecker, wie man so schön sagt. Also, was habe ich heute für euch ins Schaufenster gelegt? Nun, wir reden nachher über Maklerverwaltungsprogramme, genauer gesagt um das Maklerverwaltungsprogramm, um die Plattform schlechthin, nämlich um unsere. Die hört ja auf den Namen Finfire, wie ihr wisst. Und dazu habe ich meine Kollegin Henning Nastraha und Nies Christian Carstensen zu Gast gehabt. Und die reden mit mir über das Besondere an Finfire und über die Entwicklungsschritte. Es geht um Daten und Dokumente und vieles mehr. Und was die beiden genau zu sagen haben, das hört ihr natürlich gleich. Jetzt aber zunächst mal, wie jede Woche, die News der Woche. Und da sind wir auch schon gleich bei der ersten, denn Destatis meldet, 13% der Rentnerinnen und Rentner sind hierzulande erwerbstätig. Das ergab eine Erhebung, von deren Ergebnisse in einer Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes zu lesen ist. Gemeint sind Rentenbeziehende, die zwischen 65 und 74 Jahre alt sind. Und davon, wie gesagt, 13% gehen noch einer Arbeit nach. Davon sind ein Drittel übrigens unterwegs, weil sie das Geld dringend brauchen. Knapp 30% machen es noch, weil es ihnen einfach Spaß macht, weil sie sich noch fit fühlen und vielleicht auch Lust haben zu der Aufgabe. Und nochmal 11% gehen übrigens arbeiten, weil der Partner auch arbeiten geht und man dann keine Lust hat, alleine rumzusitzen zu Hause vermutlich. Die Senioren gehen aber mit deutlich weniger Stunden auf für Schicht, wie man so schön sagt, denn nur 16% sind noch Vollzeit unterwegs und die Hälfte ist geringfügig noch beschäftigt und der Rest dazwischen in Teilzeit. Das werden wir natürlich weiter beobachten. Ich persönlich war etwas überrascht, dass es nur 13% sind und davon wiederum nur ein Drittel, die es des Geldes wegen machen, um ihre Rente aufzustocken. Ich habe das ganz dumme Gefühl, das wird sich noch verändern in den nächsten Jahren. Die Zahl derjenigen, die weiterarbeiten, wird sich vermutlich auch verändern, weil der Arbeits- und Fachkräftemangel natürlich durchschlägt und es wird mit Sicherheit auf so manchen Rentenbezieher das Gespräch mit seinem Chef zukommen, der sagt, Mensch, kannst du doch noch ein paar Stunden so, wir brauchen dich so dringend. Da wird man also gespannt sein, wie es da weitergeht. Für uns, die wir Rentenversicherung und dergleichen mehr vermitteln, natürlich interessant die Zahl, wer muss das eigentlich machen, weil er nicht genug zusammengespart hat in seinem Leben. Das ist ja ein guter Anlass, um bei den jetzt Arbeitenden nochmal vorstellig zu werden und zu sagen, hier, guck mal, wenn ihr das vermeiden wollt, dann lasst uns zusammensetzen und wir finden eine Lösung. Ja, apropos Lösung, ganz dringend eine Lösung braucht die Pflegepflichtversicherung, denn der droht schlicht die Pleite. Die gesetzliche Pflegeversicherung ist im kommenden Februar zahlungsunfähig. Das hat das Redaktionsnetzwerk Deutschland herausbekommen und zwar aus Koalitionskreisen, wie es so schön heißt. ntv.de hat darüber berichtet. Es laufen auch bereits Gespräche, was zu tun ist. Und dabei geht es vor allem um das Thema Beitragsanpassung. Wer hätte es gedacht? Die 0,2 Prozentpunkte, die ohnehin schon angekündigt sind, die reichen nicht, ist dort zu lesen. Es müssen 0,25 bis 0,3 Prozentpunkte werden, weil die Pflegekassen auch damit rechnen, dass nach der Bundestagswahl im September 2025 die Regierungsbildung länger dauern könnte. Und man will handlungsfähig bleiben und nicht ausgerechnet in der Zeit, wenn wir gerade keine Regierung haben, sondern nur die alte noch geschäftsführend im Amt ist, die aber dann nichts mehr großartig entscheiden kann, dass sie dann gerade Geld brauchen und pleite sind. Das wäre ein Szenario, das wollen sie unbedingt vermeiden. Und ja, diese Vorausschau, dass die Bundesregierung die nächste vielleicht etwas länger dauern könnte, halte ich auch durchaus für angemessen. Es kann ja sein, dass im nächsten Bundestag 8 Parteien da sind. Und wir haben ja schon bei den letzten beiden Verhandlungen, das war ja einmal Kenia, dann ist ja eine große Koalition draus geworden. Und nee, Jamaika war es, so rum, nicht Jamaika, die ist geplatzt und dann haben wir jetzt ja die Ampel bekommen, die haben alle immer relativ lange gebraucht. Naja, und wenn nun vielleicht, man kann ja sein, dass man sogar vier Parteien braucht, um eine Regierung zu bilden, kann alles sein, kann auch alles ganz anders kommen, aber klug da ein bisschen vorausschauend zu handeln. Nun, wie dem auch sei, wenn es zu den 0,3% für die Pflegepflichtversicherung kommt und wir noch daran denken, dass die Krankenkassen ja auch 0,7 anpassen wollen, dann wäre das übrigens die größte Beitragsanpassung, nämlich insgesamt 1 Prozentpunkt bis zur Beitragsbemessungsgrenze. Das wissen wir seit 20 Jahren. Da ist also richtig Dampf auf dem Kessel. Und ja, wenn man danach fragt, warum ist die Pflegepflichtversicherung unter Druck? Nun, das kann man sich alles vorstellen. Die Zahl der Pflegebedürftigen steigt. Die Inflation kommt dazu. Dann hat es Qualitätsverbesserungsvorschriften gegeben, was ja eigentlich eine gute Sache ist. Kostet aber eben leider auch mehr Geld, steigende Löhne, Fachkräftemangel, der führt zu höheren Recruitingkosten und dergleichen mehr. Das sind die wesentlichen Posten, die dazu führen, dass die Pflegepflichtversicherung nicht so recht weiß, wie sie klarkommen soll und deswegen sich hier mit einem Hilferuf an die amtierende Bundesregierung gewandt hat. Nun, was bedeutet das jetzt für die Bürgerinnen und Bürger? Natürlich bedeutet es, dass zwar höhere Beiträge kommen können, aber das heißt ja nicht, dass für sie die Pflege besser wird. Das heißt erstmal nur, dass die Pflege, die wir jetzt haben, durchfinanziert werden kann. Und es heißt schon mal gar nicht, dass ihre Eigenanteile sinken. Dann wäre es ja noch in Ordnung, wenn die Pflegepflichtversicherung teurer würde und im Gegenzug würden die Eigenanteile sinken. Dann könnte man sagen, na gut, rechte Tasche, linke Tasche. Das kann man irgendwie dann noch wegargumentieren. Aber das passiert eben nicht. Wer seine Eigenanteile senken muss, der wird das mit eigenem Geld oder eben mit Versicherungsleistung tun müssen. Und da seid ihr wieder gefragt, Pflegezusatzversicherung ist da das geeignete Thema. Und das zahlt dann auch auf euer Altersgeschäft und eure Vertriebschancen ein. So, dritte Meldung für heute. Das Altersvorsorgedepot löst das zentrale Problem nicht. Wer hat das gesagt? Offensichtlich jemand, der so ein bisschen Angst um sein Geschäftsmodell hat. Wir haben ja gerade eine laufende Diskussion um die neue geförderte private Altersvorsorge. Die soll ja noch diese Legislaturperiode kommen. Das Bundesfinanzministerium, wir haben hier darüber berichtet, hat den Vorschlag auf den Tisch gelegt. Der wird jetzt diskutiert. Und dass es da natürlich Kritikpunkte gibt, meine Güte. Also welches Gesetz geht schon so durch und alle beteiligten Verbände, Unternehmen, Bürger sagen, hurra, gut, dass wir dieses Gesetz haben. Es gibt natürlich immer Gruppen, die sagen, da muss noch nachgebessert werden, das muss anders werden. So weit, so gut. Nils Nauhauser, so heißt der Mann, der ist Leiter des Themenbereichs Altersvorsorge bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg und der hat sich zu Wort gemeldet und zwar unschön, wie ich finde. Er sagt nämlich, mit dem vorliegenden Entwurf sei das zentrale Problem eben nicht gelöst und es brauche nämlich immer noch Beratung. Und die sei das Problem, weil sie nicht bedarfsgerecht ist. Ich wiederhole das gerne nochmal. Er hat gesagt, weil Beratung nicht bedarfsgerecht ist. Er hat nicht gesagt, es gibt auch Beratung, die vielleicht mal nicht bedarfsgerecht ist, sondern er hat gesagt, die Beratung ist nicht bedarfsgerecht und zwar grundsätzlich. Und das liegt daran, tralala, dreimal Tusch, weil es nämlich an den Provisionen liegt und es würde immer nur das verkauft, was Provision bringt und nicht das, was bedarfsgerecht ist. Also, ich rief mich jetzt gleich auf, aber vorher noch einen Punkt, weil er in einem Punkt diese Kritik ein bisschen spezifiziert, nämlich, weil er sagt, dass es seiner Meinung nach auch zu viel Auswahl gäbe, was alles gefördert werden soll und es sei in Zukunft eben auch möglich, mit staatlicher Förderung auf Einzelaktien zu setzen und das würde doch wieder Schlawinern Tür und Tor öffnen, so nach dem Motto, kommt in meinen Tradingkurs und dann werdet ihr reich mit staatlicher Förderung und dergleichen mehr. Der Hinweis ist möglicherweise nicht ganz unberechtigt, doch ich weise nochmal darauf hin, was Florian Tonka, der Staatssekretär, gesagt hat. Er hat gesagt, naja, Freunde, wir sind hier in der dritten Schicht. Wir können hier nicht die Gürtel so eng schnallen und das Spielfeld so ganz klein kreiden. Wir wollen den Leuten mit Absicht mehr Möglichkeiten lassen. Es ist ja ihr Geld. Sie haben das versteuert, sie haben sich das hart erarbeitet und sie haben schon erste und zweite Schicht. Und was sie dann in der dritten Schicht, das ist nämlich private Altersvorsorge, was sie da machen, da wollten wir mit Absicht einen etwas größeren Spielraum lassen. Nun ging es nach der Verbraucherzentrale, hätten wir einen staatlichen Fonds und zwar als Pflichtveranstaltung mit Opt-out-Lösung. Da bräuchte es dann keine Beratung zu geben. Das ließe sich alles mit ein paar Klicks im Internet machen. Nun gut, jetzt regen wir uns noch auf, denn ich finde es unerträglich, dass alle Beratenden über einen Kamm geschert werden. Natürlich, wir wissen alle, dass leider auch in unserer Branche immer noch Leute rumlaufen, wo man sagt, kann ja wohl nicht wahr sein. Und der eine oder andere lässt sich vielleicht mal hinreißen und verkauft irgendwas, was vielleicht nicht so gut ist. Keine Frage. Und ich bin der Erste, der sich mit einreiht und sagt, lasst uns bitte gerne gemeinsam dagegen vorgehen. Gegen alle unseriösen Machenschaften sind wir sofort dabei. Ich nehme an, ich kann ganz Netfonds mitnehmen. Aber die Masse der Beratenden sippenhaft zu nehmen, das gibt es bei uns nicht. Das sage ich ganz klar und deutlich. Wir bei Netfonds wissen, was ihr draußen leistet. Und wir wissen, mit wie viel Herzblut und Verstand und Fachkompetenz ihr eure Kunden beratet. Wir sind stolz darauf, euch begleiten zu dürfen. Dankeschön. Und das waren sie dann auch schon wieder, die News der Woche, heute vom 9. Oktober 2024. So, und jetzt kommen wir zum Interview der Woche. Da muss man eben runterscrollen, genau. Denn wir haben uns heute ja beschäftigt mit dem FinFire-Programm, das wir bei Netfonds unseren Partnerinnen und Partnern zur Verfügung stellen. Und ich habe mich dero und deswegen zusammengesetzt mit Henning Nastraha und Nies Christian Carstensen. Und was die beiden zu sagen haben, das hört ihr genau jetzt. Viel Spaß.
Ja, liebe Leute, Versicherungsgeschäft ist nach wie vor People-Business. Es geht von Mensch zu Mensch, wenn es darum geht, rauszukriegen, welche Verträge braucht er, wie ist sein Bedarf und dergleichen mehr. Aber im Jahr 2023 und nicht erst seit 2024, um genau zu sein, und nicht erst seit diesem Jahr, braucht es natürlich auch eine leistungsstarke Software, ein Maklerverwaltungsprogramm, eine großes Tool, das dem Maklern und Maklerinnen das Ganze drumherum irgendwie abnimmt und das Leben vereinfacht, denn Regulatorik etc. und Anforderungen an die Beratung haben natürlich das eine oder andere dazu beigetragen, dass Zeiten knapper werden. So, und wir hier bei Netfonds haben uns auf den Weg gemacht vor vielen, vielen Jahren und haben gesagt, so ein Ding, das bauen wir selber. Das hört auf den Namen FinFire und ich freue mich, heute zwei sehr geschätzte Kollegen bei mir begrüßen zu können, nämlich einmal den Nies und den Henning. Moin zusammen.
Hi, grüß dich, Olli.
Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Wir wollen vielleicht heute mal ein ganz bisschen, das erste Mal übrigens in der 171. Folge, dass wir mal ganz ausführlich über FinFire reden. Und es gibt auch Leute im Haus, die sagen, es wird auch Zeit. Henning, vielleicht fangen wir mit dir mal an. Sag mal, wie schon erwähnt, natürlich hat jeder Anbieterpool, alle wie sie da sind, unsere ganzen Mitbewerber, alle haben natürlich eine solche technische Lösung. Was würdest du sagen, ist das Besondere an FinFire?
Das Besondere an FinFire ist tatsächlich, dass wir für unsere Vermittler ein Financial Home bieten, also 360 Grad, nicht nur für den Kunden, sondern auch für den Vermittler, dass der Vermittler nicht nur Versicherungen über uns abbilden kann oder Investment, sondern wirklich alles, was mit Finanzen zu tun hat, sei es die Baufinanzierung, den Bausparvertrag, Kleinkredite, Baufinanzierung, Versicherung und natürlich auch Investment, alles in einem Tool. Man legt den Kunden einmalig an, keine Doppelführung und kann sich dann entscheiden, lieber Kunde, was möchte ich jetzt mit dir machen? Möchte ich in den Bereich Versicherungen abspringen? Möchte ich im Bereich Investment? Man sieht alles an einem Kunden, kann den Kunden bearbeiten und auch für den Endkunden. Er hat alles in einer Hand, in einer Übersicht, braucht nicht verschiedene Apps, hier den Versicherungsbereich, hier habe ich noch eine Investment-App, sondern auch für den Endkunden tatsächlich alles aus einer Hand.
Mhm. Nies, wenn man an das Thema Softwareentwicklung denkt, so, dann ich bin da ja Laie, dann würde ich als erstes ja daran glauben, wir haben bestimmt irgendwo am anderen Ende der Welt so eine Handvoll pakistanischer Mitmenschen sitzen, die ganz furchtbar gut sind im Entwickeln von Software und die machen das für uns und schicken das über irgendwelche Leitungen rüber und dann wird das hier irgendwie eingepflegt. Aber so ist es bei uns ja nicht. Wie stellt sich denn FinFire dar?
Ja, so ist es bei uns nicht. Also die sind bestimmt super gut im Entwickeln von Software, aber wir sind nicht so sonderlich gut dabei, die Versicherungs- und finanzmathematischen Themen auf Englisch zu formulieren und denen dann transparent zu machen. Und ich sag mal, wir hatten in der Vergangenheit Versuche, aber wir haben halt, es hat sich herausgestellt, das ist nicht wirklich tragfähig für uns. Und insofern haben wir unsere Entwicklungsmannschaft mittlerweile auf ungefähr 65 Kolleginnen und Kollegen ausgebaut, die hier in-house sind. Wir haben tatsächlich ein Remote-Team, was aber in Deutschland arbeitet und 5 Software-Entwicklungsteams, die regelmäßig auch hier im Office in Hamburg sind und die auch diese Office-Tage genießen.
Mhm. Also können wir sagen, FinFire ist eigentlich made in Hamburg im Großen und Ganzen.
FinFire ist made in Hamburg und das auch nicht ganz unerfolgreich, würde ich sagen.
Absolut. Das gilt hier auch ein Stück weit für unsere Daten, Stichwort Sicherheit. Auch die, also ich stelle mir das Laien ja mal so vor, wir haben im Keller irgendwie einen riesen Server stehen und da gibt es dann Stacheldraht drumherum und irgend so ein Wachbär läuft da jeden Tag seine Wache rund um die Uhr. Aber mal ganz im Ernst, die Daten liegen bei uns und auch nicht irgendwo am anderen Ende der Welt.
Genau, die Daten liegen bei einem der bekannten Hyperscaler. Man kann sich das so vorstellen, ich sag mal, wir können gar nicht Ressourcen vorhalten, wie es einer der großen Anbieter haben kann bezüglich Sicherheit und Absicherung. Das heißt, die sorgen für ein Grundgerüst und wir haben dann Kolleginnen und Kollegen, die darauf aufsetzen, drei Kolleginnen und Kollegen und Software, die darauf aufsitzt und sozusagen noch den Sicherheitsfaktor erhöht, den halt dieser Hyperscaler für uns nicht bieten kann.
Mhm. Henning, du hast gerade schon angesprochen, 360 Grad. Nun machen wir hier ja einen Versicherungstalk und wir werden vermutlich auch in allererster Linie von den Versicherungsjunkies gehört und gesehen. Deswegen nochmal vielleicht spezieller die Frage, was macht FinFire denn aus deiner Sicht jetzt für Versicherungsvermittelnde so attraktiv?
Ja, das FinFire wird immer und immer mehr weiterentwickelt. Man kann wirklich aus diesem einen System, also wir möchten ja auch weg von Drittsystemen und alles im FinFire wirklich integrieren, dass man dort die Prozesse hat, wie jetzt der neueste Schritt, Franco und Bomberg, der Vergleichsrechner-Check, dass man wirklich schnell und einfach seine Verträge, die man auch schon im FinFire hat, einfach damit über einen Knopfdruck mehr oder weniger vergleichen lassen kann, um damit dann halt auch weiterzuarbeiten, was vorher immer mühseliger war, weil man diese Daten dann eventuell im Drittsystem eingeben musste. Das war
tarifär, glaube ich.
Vorher war es tarifär, genau. Da gibt es ja jetzt noch die kurze Übergangszeit, bis wir dann komplett auf Franke umbauen. Und diese Prozesse werden immer mehr und mehr von den Entwicklern halt auch integriert, sodass man gar nicht mehr verschiedene Tabs so gesehen aufhaben muss, sondern wirklich alles direkt am Kunden machen kann, um das später auch für sich auswerten zu können.
Okay. Du hast es gerade schon genannt, Franco und Baum ist dazu gekommen. Ist das war das letzte Tool jetzt?
Was ist das? Ist das, was jetzt gerade, ich meine, nächste Woche implementiert wird und auch für alle freigegeben wird, wo wir natürlich auch mit daran beteiligt sind als Netfunks Krumpe, ist natürlich der Vergleichsrechner Comparit. Da, wo wir auch immer uns sehr viel erhoffen. Wir haben die ersten Schritte schon gesehen, die sind sehr vielversprechend. Auch da kommt gerne auf uns zu, liebe Vermittler. Wenn ihr ein Test-Login braucht, könnt uns da Feedback geben, könnt sogar selber mit gestalten tatsächlich. Das wird dann so nächstes Jahr kommen im Bereich des LV-Bereiches. Und daraufhin wird es halt auch weiter mehr und mehr aufgestockt, aber immer in der Prämisse nicht FinFire first, aber dass es integriert im FinFire ist, um die Vereinfachung der Vermittler auch darzustellen.
Okay, da können wir nochmal zu sagen, Comparit ist ja gegründet worden, nachdem die großen Vergleichshäuser nach und nach alle irgendwie eine Übernahme erlebt haben oder sich erlebt haben lassen oder wie immer man das auch nennen will. Auf jeden Fall in Händen sind auch von Mitbewerbern und so. Und dann haben wir da nicht alleine, haben uns mit anderen zusammengetan und sagen, es wäre schön, wenn es da nochmal einen richtig unabhängigen Vergleichsrechner gibt und ein paar Experten, die das schon seit ein paar Jahren machen, sind da fleißig dabei und die ersten Schritte sind jetzt zu sehen und auch zu erleben, wie du gerade sagst.
Genau, und auch schon für die Vermittler. Also kommt da gerne auf uns zu. Ihr könnt da auch mit Teil dieses Projektes sein und gerne Feedback uns geben. Was fehlt noch, was ist gewünscht, was braucht ihr im Vertrieb, in den Prozessen?
Ja. So, Nils, wir müssen ein Thema ansprechen, das uns allen immer ein bisschen am Herzen liegt. Die Welt ist ja, wie man so schön sagt, amazonisiert. Ja? Also wir sind das bei Amazon ja gewohnt, dass es alles mit 3 Klicks geht und dann 2 Stunden später steht der Karton vor der Tür. Natürlich ist das hier alles viel komplexer, was wir machen und insbesondere die Idee, dass die unsere Vermittelnden morgens ihr Laptop aufklappen und dann sind alle Daten drin, die über Nacht irgendwo abgegeben wurden von den Versicherungsgesellschaften. Da sind wir bei weitem noch nicht bei 100%. Gib uns noch mal eine Wasserstandsmeldung. Wie sieht's da aus und können wir auch irgendjemand mal so den schwarzen Peter ein bisschen zuschieben?
Also ja, man sagt in der IT immer so schön Shit in, Shit out. Ja, also wenn man schlechte Daten kriegt, dann können natürlich auch noch schlechte Daten da rauskommen. Wir tun aber unser Möglichstes, um halt ganz, ganz viel aus den Dokumenten auszulesen. Das heißt, wir haben ein eigenes Team, was sich damit beschäftigt, was auch künstliche Intelligenz nutzt, um mehrere Punkte aus den Daten auszulesen. Wir lesen natürlich auch die Bipro-Ströme aus. Wir haben uns auch mit GDV beschäftigt. Jede dieser Technologien hat irgendwie seine eigenen Herausforderungen, ja, kann man so schön sagen. Also sowohl gibt es Anbieter, die in der BU-Rentenhöhe, die genau einmal in der wirklichen Rentenhöhe liefern und 11-mal im Jahr einfach mit null, wo man sagt, okay, ja, überschreibe ich es jetzt jedes Mal oder was tue ich? Ja. Also da ist, da muss man sehr, sehr anbieterspezifisch Logiken aufbauen und da sind wir dran, aber das ist natürlich auch, ja, ein bisschen aufwendiger und das dauert seine Zeit. Ja.
Und bei allem Respekt vor all den Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Zuhörenden, wir haben noch eine Poststelle. Also so richtig, da kommt morgens Briefpost an und dann muss das jemand aufmachen und einscannen. Und ich sag euch, das ist ein Job für einen, der Vater und Mutter, ihr wisst schon, wie der Satz weitergeht. Aber das gibt's tatsächlich noch und das ist keine Post, die wir zwingend angefordert haben, sondern die kommt eben von Gesellschaften. Auch da 100, wie viele haben wir auch noch? 180 Gesellschaften, glaube ich, die uns zuarbeiten. Trotz Bipro und allem drum und dran, so richtig standardisiert ist das noch nicht.
Nein, ist es nicht. Und ich sag mal so, ein Feature, was wir vor kurzem freigeschaltet haben, ist, dass die Kundinnen und Kunden von uns, also die Berater, die Makler, einfach auch Daten in Finfire ergänzen können und verändern können.
Okay.
Die würden wir dann potenziell, wenn ein neuer Wert kommt und wir diesen richtig auslesen können, wieder überschreiben. Aber fürs Erste sind die Daten da. Es ist auch versioniert. Also es ist immer ersichtlich, wer hat diesen Wert wo eingetragen. Und das ist, finde ich, ein ganz cooles Features, wenn man vorhat, die Datenqualität zu erhöhen und auch die Endkunden-App total proaktiv zu nutzen, weil man dann halt seinen Kunden wirklich sagen kann, ja, das stimmt, was da drin steht. Und
okay. Ja, jetzt hast du gerade schon gesagt, freigeschaltete Features. Der Versicherungsmakler trifft auf einen Kunden und hat jetzt ja nicht nur die Verträge, die er selber vermittelt hat, sondern er trifft eben schon auf eine bestehende Berufsunfähigkeitsversicherung, wo er sagt, die ist auch okay, da können wir nichts machen. Außerdem hat er inzwischen gebrochene Ohrläppchen, der kommt eh nicht mehr durch die Gesundheitsfragen durch. Fremdverträge können jetzt auch verwaltet werden.
Genau, das ist tatsächlich, ich glaube, wir haben das Feature schon relativ lange, ich weiß nicht, anderthalb, zwei Jahre ungefähr.
Ja, also grundsätzlich Fremdverträge anlegen ging ja immer.
Genau.
Nur danach die Bearbeitung war dann ein bisschen schwieriger. Ne? Also die Anlage haben wir ja schon immer. Aber wie du sagtest, also das Feature, dass wirklich Fremdverträge auch manuell bearbeitet werden können, das gibt's tatsächlich schon seit einem Jahr. Also da geben wir den Vermittlern das ganze Werkzeug an die Hand, sodass sie es auch korrigieren können.
Okay. Um halt auch keine Zweit-, Dritt-, Viert-Software mehr zu benötigen, sondern damit sie sagen können, hey, Finfire ist mein MVP.
Ja, genau. Das ist ja das Ziel, dass wir am Ende des Tages alles in einem System haben und nichts Zweites, Drittes, Viertes mehr brauchen. Ja, meine Herren, was soll ich sagen? Ich habe mich ganz herzlich zu bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und an euch da draußen alle, vielen Dank fürs Zuhören. Und ich hoffe, dass wir weiter diesen Weg gehen und Erfolg haben zusammen.
Danke, Olli.
Danke, Olli.
Ja, das war sie dann auch schon wieder, die Folge Nummer 171 eures Lieblingspodcasts, dem Netfonds Versicherungstalk. Ganz herzlichen Dank an Henning und an Nies, das hat Spaß gemacht mit euch, war super, werden wir bestimmt wiederholen und weiter euch auf dem Laufenden halten, wie es mit Finfire weitergeht. Die nächste Folge gibt's natürlich schon nächste Woche, 16. Oktober 2024. Bleibt mir bis dahin gewogen und vor allem bleibt gesund, allen Kranken gute Besserung, schöne Grüße aus Hamburg, euer Olli.